grüße Sie. Ich bin heute per Leitung verbunden mit Hera Lind. Frau Lind, können Sie schätzen, wie lange die Strecke all Ihrer Buchrücken nebeneinander sind, die Sie verkauft haben?
Darüber habe ich mir tatsächlich noch keine Gedanken gemacht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Hera Lind hat über 12 Millionen Bücher verkauft.
Noch nie drüber nachgedacht, Frau Lind. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. 12 Millionen Bücher oder sind es 16? Beides ist zu lesen?
Es sind inzwischen 20 Millionen Bücher.
20 Millionen Bücher. Also so unter 4 Zentimeter Stärke machen Sie es eigentlich kaum von dem Buchrücken her?
Typisch, Mann. Statt das Buch zu lesen,
ich hab's ausgemessen.
Zentimetermaß dran. Ja,
natürlich.
Ganz typisch,
ja,
Mann.
Wie wird man sowas tun? Also schon bei 12 Millionen, ja, wäre es weiter als bis zur Raumstation ISS.
Ach was, ach
weil
was.
16 Millionen wäre
hören's
es.
Hören's auf.
München, Hannover. Bei 20 Millionen, ja, da ist es dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, München, Kopenhagen oder irgend sowas.
Bestimmt. Also ja, ihr Männer habt eben eine ganz andere Vorgehensweise,
zum
an
Thema
so ein Buch,
Buch
heranzugehen.
Ja,
es hat übrigens auch einen Inhalt.
Ach so, ach komm, ehrlich. Aber im Ernst, macht Ihnen sowas Angst, so eine Zahl? Also Sie stellen sich das nie vor. Aber wenn Sie insgesamt den Erfolg sehen, wie viele Menschen, also jeder vierte Deutsche offensichtlich rechnerisch auch wieder hätte eins Ihrer Bücher.
Das mag sein und das freut mich auch sehr. Und es spricht ja auch dafür, dass ich mit den Tatsachenromanen, die ich ja seit 10 oder 15 Jahren ausschließlich schreibe, auf dem richtigen Weg bin.
Diese Zahl, diese 20 Millionen von Ihnen, die 16 oder 12 von mir, ist vermutlich auch sogar nur in Deutschland. Ne? Sie sind in 19 Sprachen, glaube ich, inzwischen auch übersetzt. Wo kommen Sie da denn besonders gut an?
Auch darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich kriege ab und zu meine Lizenzverträge oder die Nachricht, das und das Land hat dieses oder jenes Buch jetzt übersetzt. Das freut mich auch wirklich, wirklich sehr. Manche Geschichten spielen ja auch in anderen Ländern. Und wenn es dann dort übersetzt wird und verkauft wird, betrifft es diese Menschen ja auch umso mehr. Und es freut mich, die Menschen eben so hautnah zu erreichen.
Aber deswegen frage ich eben, weil das ja gerade, zum einen ist es sehr auf deutsch-deutsche Geschichte, gerade in diesen Tatsachenromanen, die Sie zuletzt geschrieben haben, aber dann eben auch viel aus dem Krieg, wo es also eben wie jetzt auch um Polen geht, in Zeit zu verzeihen und um Vertriebene von dort. Deswegen hatte ich gefragt, ob es da so ein Länderprofil gibt auch.
Ja, also zum Beispiel ein Roman handelt auch in Tschechien und dann habe ich auch mich sehr beschäftigt mit der Historie der Siebenbürgener, Donauschwaben, des Banats, was ja das heutige Rumänien ist. Mhm. Auch dort erscheinen diese Bücher und werfen sicher nochmal ein ganz anderes und neues Licht auf die Geschichte dieses Landes. Und auch da ist man mir natürlich sehr dankbar von diesen vertriebenen Vereinen, dass ich ihre Geschichte überhaupt nochmal so intensiv beschrieben habe, denn dazu gibt es ganz wenig historisches Material und manche schreiben, unser damaliger Ort ist aus der Landkarte gestrichen, den gibt es überhaupt nicht mehr, aber da haben wir über Jahrhunderte gewohnt. Hm. Übrigens auch habe ich eine Geschichte gemacht über eine ukraine-deutsche Familie, die wird erst erscheinen und wie aktuell ist sie heute?
Ja, und ich meine gerade das vor dem Hintergrund noch, dass ja speziell die Perspektive, die Sie dann vertreten in dem Buch, also die der Vertriebenen, in dem Land selbst, der so vermutlich gar nicht mehr gehört werden normalerweise. Ne?
Absolut, das Narrativ ist ja ein ganz anderes durch die heutige Politik. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Menschen, die ja zum Teil noch leben, die letzte Kriegsgeneration, da gibt es die letzten Zeitzeugen, dass die mir wirklich sagen, ja, so war es und danke, dass du mir noch eine Stimme gegeben hast oder meiner Mutter oder meiner Großmutter, dass unsere nachfolgenden Generationen jetzt auch mal unsere Sicht der Dinge und unsere ganz privaten und persönlichen Schicksale erfahren.
Wie diese Tatsachenromane darüber entstehen, darüber reden wir nachher in der Stunde noch ganz ausführlich. Was lesen Sie denn selber im Augenblick oder zuletzt?
Sie werden lachen, das werde ich oft gefragt. Ich habe tatsächlich keine Zeit, andere Romane zu lesen, obwohl Konkurrenzbeobachtung eigentlich das Geschäft beleben sollte. Aber ich bekomme täglich im Schnitt 4 Lebensgeschichten zugesendet. Mhm. Und ich möchte die immer zeitnah lesen. Ich fresse sie geradezu. Es ist auch eine unglaubliche Leidenschaft von mir, menschliche Schicksale zu lesen und dann natürlich auch zeitnah zu beantworten, ob es eine Möglichkeit gibt, daraus irgendwann einen Tatsachenroman Tatsachenroman zu machen und oder sie mit einer anderen Geschichte zu verbinden. Manchmal liegt eine Geschichte 12 Jahre in meiner Schublade und dann findet sie das perfekte Pendant, wie es weitergehen könnte oder wie die Vorgeschichte sein könnte oder wie ein paralleles Schicksal zur gleichen Zeit ablaufen könnte. Und dann füge ich die auch mit Erlaubnis meiner Protagonisten zu einer zusammen, wie es auch bei Zeit zu verzeihen
da
gewesen ist.
Da sind sogar gleich 4 Geschichten, die sich verweben und über die wir nachher auch noch sprechen. Ich sage mal 4 andere, nämlich 4 Begriffe. Und vielleicht sagen Sie, wie stark die bei Ihnen vertreten sind. Glück, Talent, Fleiß, Ausdauer.
Ja, ich würde sagen 25% von allem.
So leicht machen Sie sich's, wie gemein.
Ja, nein, Glück habe ich wirklich unglaublich, denn es hat sich in Deutschland und überhaupt in der Schweiz auch und überall rumgesprochen, sogar in New York, von wo ich eine Geschichte bekommen habe. Hera Lind macht wahre Geschichten und habt den Mut und schickt sie ihr. Und das ist ein Geschenk, ein Glück, eine Verantwortung, eine Aufgabe. Und dann habe ich sicherlich inzwischen auch die Gabe mit meiner Schreibtechnik, mit meinem Handwerk, das ich inzwischen doch irgendwie beherrsche, diese Geschichten auch so rüberzubringen, dass sie nicht langweilig sind, sondern wirklich packen und zu Page-Turnern werden.
Und man kann sagen, Sie haben es, wenn man zurückschaut auf Ihr Leben, gleich mehrfach geschafft eigentlich. Als Gesangssolistin, als Bestseller-Autorin, raus aus Millionenschulden, Wechsel als Schriftstellerin vom heiteren ins ernste Fach. Welches Durchstarten war das Schwerste?
Sie haben meine 4 Kinder vergessen. Das ist erstmal eine Aufgabe, okay, die nicht nur auf die Welt zu bringen, sondern sie weiterhin bei Laune zu halten und sie heutzutage, wenn sie erwachsen sind, zu den besten Freunden zählen zu dürfen. Das war meine allerbeste Aufgabe und darauf bin ich auch richtig stolz.
Dann reden wir über die Kinder nachher auch noch ein bisschen. Einer ist Golfprofi, gell? Kann der sie inzwischen ernähren?
Ja.
Er muss sie nicht ernähren, aber könnte er sie inzwischen?
Der ernährt seine eigene Familie.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Hera Lind, eigentlich Sängerin.
Manchmal frage ich in diesen Sendungen nach den Postern über den Kinder- oder Jugendbetten. Wären das bei Ihnen solche von Opernsängern gewesen?
Noch nicht mal das. Also wir hörten als Kinder Bach und Kirchenmusik und sowas. Meine Mutter spielte die Orgel und war sehr kirchenmusikalisch unterwegs. Ich bin quasi auf einer Kirchenbank groß geworden oder auf einer Orgelbank. Und wenn ich aus der Schule kam, war meine Mutter auf dem Friedhof und spielte die sogenannten Gruft- oder Grillmucken. Das bedeutet...
Das hat sie auch so genannt?
Natürlich. Mhm. Und zwischendurch hörte sie mich Vokabeln ab und dann schickte sie mich mit dem Einkaufszettel schnell zum Supermarkt. Und abends lief dann wieder Bach oder Schütz im Radio. Ich hatte also eine etwas merkwürdige Jugend und keinerlei Poster über dem Bett. Mhm. Weder Pferde noch Schlagersänger noch Popstars, die habe ich ehrlich gesagt alle gar nicht so richtig gekannt.
Und benannt nach einer Betschwester, wie kam das?
Absolut, ja, so waren meine Eltern halt drauf. Ich komme als unschuldiger weiblicher Säugling auf die Welt und sie nennen mich Herr Lind. Wollte wenigstens Frau Lind heißen, kleiner Scherz. Jetzt nenne ich mich Hera Lind und die Leute begrüßen mich mit Frau Lind, was schön ist. Und mein Mann heißt jetzt Herr Lind. Mhm. Die Welt ist doch gerecht.
Aber das war
wirklich
eine Betschwester.
Nein, mein Bruder heißt Adalbert. Also sie haben wirklich einen schrägen Humor gehabt, meine Eltern, ja. Und sie haben mich tatsächlich nach der Betschwester benannt, die abends das Abendgebet per Lautsprecher in die Wochenbetten vorbetete.
Großartig. Trotzdem, oder erst recht, hat sie diese seltsame Bubble, heute würde man Bubble sagen, ne? Also diese Realitätsfilter, in dem sie da groß geworden
ja,
sind, hat sie weder abgehalten, sondern im Gegenteil vielleicht sogar ermutigt, auf Religionslehrerin zu studieren. Wären Sie auch eine gute Religionslehrerin geworden?
Ich wäre eine gute Lehrerin geworden, das weiß ich. Ich kann sehr gut unterrichten, ich kann auf meine Schäfchen sehr gut eingehen, ich kann sie abholen, egal wo sie gerade sind, auf welchem Niveau, und ich kann sie zum Lachen bringen und Begeisterung bei ihnen auslösen. Religion weiß ich heute nicht mehr so richtig, weil inzwischen habe ich natürlich die Welt bereist und auch andere Weltreligionen kennengelernt und habe vor jeder Religion großen Respekt. Und damals wuchs man ja so auf, dass die katholische Kirche das einzig Wahre sei und dass man das alles wirklich 100% glauben müsse, was ich auch tat, sehr, sehr, sehr lange. Und ja, ich habe mich dann aus meiner Bubble irgendwann befreit und das ist gut so.
War das dann ein Emanzipationsprozess? Ist der so weit gegangen, dass Sie auch ausgetreten sind irgendwann? Oder sagen Sie einfach nur, ich habe meine Distanz dazu?
Ich bin tatsächlich nicht aus der Kirche ausgetreten. Es hat mich so geprägt. Das war meine Kindheit, das war mein seelisches Geländer. Und die Kirche hat ja trotz aller Kritik, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, ja auch sehr viel Gutes. Sie gibt vielen Menschen eine Heimat, eine Gemeinschaft, eine Moral, ein festes Geländer. Und das hat alles seine Berechtigung.
Okay,
und davor habe ich Respekt.
Auch weniger über die Kirche reden als über Hera Lindt, als über die Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Gesang 1979. Sie haben angeblich immer wahnsinnig unter Lampenfieber gelitten. Wie ist das heute, wenn Sie Lesungen machen?
Das stimmt. Also sobald ich eine Arie singen muss, habe ich heute noch so furchtbares Lampenfieber, dass ich es mir einfach nicht mehr antue. Aber sobald ich selbst sein darf, meine Geschichten, mein Leben, meine Eloquenz, das, was ich kann, da habe ich überhaupt kein Lampenfieber. Mhm. Aber sollte ich jetzt aus der Matthäus-Passion die Erbarme-dich-Arie singen müssen, ich glaube, ich würde es nicht mehr schaffen.
Aber nicht,
es hat mich wirklich geschnetzelt vor Angst.
Aber nicht, weil Sie es nicht könnten inhaltlich, sondern eben immer wegen der Angst, wegen des Lampenfiebers.
Genau. In dem Moment, wo zwei Leute zuhören, hat es mich immer geschnetzelt. Und wenn ich das vor 1000 Menschen machen musste, es war wirklich mein inneres Fegefeuer, das habe ich einfach schon hinter mir.
Gut, bei Ihnen, bei uns sind es vermutlich hoffentlich noch ein bisschen mehr als zwei, deswegen ersparen wir Ihnen das jetzt. Hören Sie aber nachher trotzdem singen, auf Band.
Oh Gott,
ja,
was
ja,
für
ja.
eine Aufnahme.
Das sage ich jetzt nicht.
Mir wird ganz anders.
Das sage ich jetzt nicht, das dauert ja noch ein paar Minuten.
Okay.
Aber Ihre Gesangskarriere jedenfalls, ich meine, Sie sind aufgetreten in Israel, Japan, Südamerika. Und Ihre ersten Schwangerschaft vor allen Dingen verdanken wir dann am Ende auch Ihren ersten Roman. Stimmt's, dass Ihr Partner damals gesagt hat, jetzt mach mal was Sinnvolles?
Das stimmt, ja, der war Arzt. Und als ich nach Tokio nicht mehr mitfliegen durfte, es wäre die 9. Beethoven gewesen, was übrigens eine Gemadewiesen ist für eine Altistin, die hat da nicht viel zu tun. 4. Satz und nur Quartett. Das hätte ich gerne noch gemacht damals im 9. Monat, saß aber zu Hause. Sie haben mich nicht mehr mitgenommen aus versicherungstechnischen Gründen. Und dann sagte er, indem er 3000 Patientendateikarten in einem Wäschewändchen aus dem Kofferraum holte, wir waren gerade in der Garage, dann mach doch jetzt mal was Sinnvolles. Und er meinte, ich soll jetzt die alle in den Computer übertragen, denn die Ärzte stellten damals genau alle auf EDV um. Mhm. Und damit habe ich angefangen, in der Garage hochschwanger vor dem Computer zu sitzen. Und nach 3 Dateikarten fand ich es so langweilig, dass ich dachte, nee, in der Zeit kann ich auch einen Roman schreiben.
Ah ja,
und einfach so für mich selbst, um die Zeit rumzukriegen, um mich bei Laune zu halten. Alkohol geht ja nicht bekanntlich in der Schwangerschaft. Und dann habe ich so gelacht bei meinem ersten Roman, den ich wirklich nur für mich selber schrieb, dass der Arzt dann auch zufrieden war und sagte, wenn die Mutti glücklich ist, dann soll sie weiterschreiben, ist egal. Schadet ja nicht.
Naja, ich meine, 4 Kinder und 4 Bestseller später. Hey, Frau Lindt, es ist eine Viertelstunde Programm schon vergangen, ohne dass das Wort Supervibe gefallen ist.
Ja, selten, jetzt haben Sie gesagt, aber
unfassbar.
Gut.
Also der 4. war dann bei Kind Nummer 4, kam dann das Supervibe.
Bei Kind Nummer 3. Wir müssen jetzt mal ganz gerecht bleiben.
Bitte ja, bitte ja, genau. Also allein das Supervibe 3 Millionen Mal verkauft. Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft?
Merkwürdigerweise habe ich das immer noch für ein Hobby gehalten und so wurde es auch in unserer Familie gehandelt, nach dem Motto, wenn die Kinder im Bett sind und der Papa satt ist, dann kann die Mama wieder in die Garage gehen und sich amüsieren und ihrem Hobby nachgehen. Und ich war ja nach wie vor Sängerin noch länger. Meine Kollegen schenkten mir meine eigenen Bücher zum Geburtstag und sagten, Herr Lindt, das musst du lesen, das ist dein Humor.
Ach so, weil Sie als Sängerin gar nicht als Hera Lindt aufgetreten sind?
Nein, ich heiße ja Herr Lindt Wartenberg.
Ja, ja.
Und ja, unter dem Namen war ich als Sängerin bekannt. Mhm. Ja, und nach dem Supervibe, da war der Pressehype dann tatsächlich so groß, dass auch Fotos von mir irgendwo erschienen. Und dann haben selbst meine Kollegen gemerkt, das ist ja die Herrin selber, die das macht. Und dann war ich irgendwann zweigleisig unterwegs. Und dann nach dem 4. Kind habe ich tatsächlich gesagt, ach, wenn das so leicht ist, ganz ohne Lampenfieber, dann verlege ich mich jetzt auf Schreiben.
Mhm. Und ja, noch viel mehr. Ja, und das war eben dann die Abteilung wahrscheinlich, jetzt habe ich es geschafft. Und es ging ja weiter wie geschnitten Brot. Also eigene Talkshow im ZDF, dann ARD-Moderation, Herzblatt, immer weiter Millionen-Bestseller. Eine richtige, ja, weiß nicht, eine Welle, die Sie gesurft sind einfach. Hat es da Augenblicke gegeben, in denen Sie Ihrem Glück und dem Frieden nicht ganz getraut haben?
Ja, natürlich. Und ganz interessanterweise sagte meine Mutter, Herr Lindt, halte dir die Presse vom Leib, denn das kann kippen. Und das habe ich damals nicht verstanden, weil sie ja alle nur wunderbar schrieben und mich lobten und zum Kaffee zu uns nach Hause kamen, zur Home Story und mit den Kindern Fußball spielten und alle eine große freundschaftliche Schreibergemeinde waren, schließlich meine Kollegen, wir schreiben ja alle. Und dann ist es tatsächlich gekippt. Und das war dann, da wollen Sie sicher darauf hinaus und da drücke ich mich auch nicht davor vor dem Thema. Die, ich rief die Geister, die wurde ich dann nicht los.
Machen wir gleich. Ich wollte nur eben nochmal fragen, also so dieses, waren Sie sich dieses totalen Glücks, diese totalen Welle, die Sie da geritten sind, die Sie immer höher und immer weiter getragen hat, in dem auch bewusst, dass so eine Erdung dann mal wieder passieren könnte oder war das einfach traumzenterisch und hingenommen?
Ich glaube, Zweiteres. Also es war wirklich wie eine große, bunte Seifenblase. Ich hatte ja gar keine Zeit zum Nachdenken mit 4 kleinen Kindern, mit bis zu 300 Lesungen und Abendauftritten pro Jahr, 400 Kilometer pro Nacht von irgendwoher wieder zurückgefahren, um am nächsten Morgen wieder in der Probe im WDR zu sitzen. Hm. Kinderfrau, Au-pair-Männchen und Lebensgefährten noch irgendwie gehandelt. Und es war wie ein großartiger Traum und es war klar, dass der sich nicht über viele Jahre halten konnte.
Ein Traum mit einer Menge Arbeit, aber halt einfach auch, Sie haben es gerade skizziert. Deswegen tock, 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 working day and night.
Oh, my honey, you got me working day and night. Oh, my sugar, you got me working day and night. Scratch my shoulder. It's aching, make it feel alright.
Bayern 2, 1:1, der Talk heute mit Hera Lindt, die die ersten 20 Jahre ihres Schriftstellerdaseins ja hauptsächlich damit verbracht haben, leichte Liebesromane mit Protagonistinnen zu schreiben, die zum Teil sehr an sie selbst ja erinnert haben. Hatten Sie sich danach dann irgendwann mal auserzählt?
Ja, das ist eine gute Frage. Leichte Liebesromane, so will ich es eigentlich nicht stehen lassen. Es waren eigentlich keine Liebesromane in dem Sinne, dass das Happy End dann ist, wenn sie sich gekriegt haben und dann ist alles gut und sie reiten in den Sonnenuntergang. Es war eigentlich immer haarscharf an meinem eigenen Leben vorbei. Das heißt, alleinerziehende Mutter, Reisen, Begegnungen. Ja, es war sehr, sehr lustig. Also das muss ich wirklich sagen. Auch heute höre ich noch, man hat sich wirklich kaputt gelacht über diese Bücher und die wurden jetzt alle bei Heine nochmal neu aufgelegt, weil das eben die Dur-Seite oder die, also Sie wissen schon, ein Mann für jede Tonart, da gibt es Dur und Moll. Mhm. Das war also die Dur-Seite auch von mir. Ich bin ein unglaublich fröhlicher und lebensfroher Mensch und habe diesen Humor und diese Leichtigkeit gerne in meinen Romanen weitergegeben und habe immer Identifikationsfiguren für meine Leserinnen, glaube ich, geschaffen. Aber dann war es irgendwann tatsächlich auserzählt. Ich selber war auch inzwischen gereift und geerdet und tiefer gelegt.
Ja. Und, lassen Sie uns da mal vielleicht ein bisschen was sortieren, wenn Sie sagen, Sie waren da geerdet und gereift. Auch es war ja um diese Zeit, um die Jahrtausendwende, eine ganze Menge los bei Ihnen. Vielleicht kriegen wir einfach mal die Reihenfolge hin. Also einmal dieses neuere Genre als Schriftstellerin, neuer Mann an Ihrer Seite und auch ein neuer Kontostand, nämlich richtig in den Miesen. Wie ist die richtige Reihenfolge und wie sind die Zusammenhänge?
Ja, ich traf irgendwann den Mann meines Lebens, der es heute noch ist. Wir sind jetzt seit 25 Jahren glücklich verheiratet und er ist das größte Geschenk meines Lebens. Tut mir leid, den habe ich vorher nicht getroffen. Den traf ich, es traf uns beide der Blitz und danach traf natürlich auch die Presse ihre Möglichkeit, das Superweib dann auch mal, wie die Bild-Zeitung so schön sagt, im Aufzug auch ganz nach unten fahren zu lassen. Mhm. Denn ich war vierfache Mutter, wenn auch nicht verheiratet mit dem Vater meiner Kinder. Aber wir lebten ja schon lange zusammen und wir haben gemeinsam 4 Kinder. Und da war natürlich die Hoffnung auf einen Rosenkrieg und auf irgendwelche negativen Schlagzeilen so groß, dass ich tatsächlich fluchtartig letztlich Deutschland auch verlassen musste mit den Kindern und mit meinem damals noch nicht sehr bekannten und vertrauten Mann, der mich einfach auch aus diesem Chaos abholte. Denn die Sendewagen von Privatsendern und Paparazzi mit ihren riesigen Kameras standen tatsächlich bei uns im Vorgarten und gingen auch nicht wieder weg und haben alle möglichen Leute aus unserem Umfeld befragt, wie das denn alles hätte passieren können und ob sie davon gewusst hätten. Und da ging dann meine Karriere ganz, ganz schnell von 100 auf 0. Mhm. Mein damaliger Verlag kündigte mir die Zusammenarbeit, meine Fernsehsender kündigten mir.
Wie war die Reihenfolge? Weil Sie diese leichten, Sie haben nicht gesagt leichten, aber diese heiteren Romane nicht mehr schreiben wollten und weil die an die Tatsachengeschichten noch nicht geglaubt haben, der Verlag? Oder war das unabhängig davon, einfach nur, weil Sie
plötzlich
war unabhängig davon.
Also in dem Moment, wo das alles passierte und die Presse mich wirklich, besonders die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben, aber auch alle, die davon abschrieben, mich über Monate, ich glaube sogar über Jahre einfach verurteilt haben. Wobei, die Presse schreibt ja nicht, sie hat ihre Kinder verlassen, sondern was wird aus den armen Kindern? Hm. Und also indem sie da Fragezeichen dahinter setzt, bildet sich tatsächlich der Leser seine Meinung. Und das haben die Leser zum großen Teil getan, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und mein Image war tatsächlich demontiert bis auf null. Und ja, ich fing dann ein neues Leben an, privat. Aber mein bis dahin verdientes Geld, und darauf wollen sie hinaus, und da stehe ich auch dazu, das war inzwischen von wohlmeinenden Beratern, die ja da auch ihre Provisionen wohlweislich eingestrichen haben, so angelegt, dass ich da nicht mehr dran kam. Und da es damals zufällig die Mauer fiel, 89, das war dann auch die Zeit, wo man in Ostimmobilien investierte, und die gingen dann den Bach runter. Und tatsächlich habe ich viele Jahre später das böse Erwachen gehabt, dass mein gesamtes Geld weg war. Ja. Und sogar nicht nur weg, sondern dass ich auch siebenstellig verschuldet war.
Ja. Also so richtige Umbruchsjahre da um die Jahrtausendwende.
Also das Wort, ne? Bauchlandung ist noch milde ausgedrückt.
In der Zeit haben Sie auch mal sogar getourt. Da waren Sie in Berlin auch mal dann plötzlich leicht singend unterwegs, irgendwelchen Kabarets oder Varietés. Man muss ja alles probieren, wenn es keine Bücher mehr gibt. Klar, unter anderem auch. Ich habe, nur, das sage ich deswegen, weil wir aus
jetzt
dieser Zeit...
Jetzt kommt irgend so ein Schlager, oder? Oh Gott, ihr verschont mich auch nicht. Nee. Spielt ihr jetzt so einen Schlager ein von damals?
Was denn für ein Schlager?
Okay.
Welches ist denn der furchtbarste?
Alle furchtbar. Ehrlich? Alle furchtbar. Wollt ihr nicht eine schöne Bach-Arie einspielen?
Aber wenn Sie ihn freiwillig gesungen haben, im Fernsehen, in Zimmerfrei.
Okay, ich erinnere mich gar nicht mehr. Na dann los. Also die.
Kann denn Liebe Sünde sein?
Das geht. Da finde ich gut, da stehe ich dazu. Bitte spielt es ab.
Jede kleine Spieße macht das Leben mir zur Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er doch denkt, spricht man, merkt ihm leider an, dass er nie mehr glücklich sehen kann. Sagt er dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht, frag ich voll Bescheidenheit, mit lächelndem Gesicht, keine Liebe Sünde sein. Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst.
Ja, das war dann so ein bisschen die Überschrift wahrscheinlich auch über die
Ja,
Zeit.
Mit dem Mut der Verzweiflung habe ich das dann gesungen. Aber letztlich stehe ich da wirklich dazu.
Ja.
Und da singe ich auch heute noch auf Kreuzfahrtschiffen. Da können die Leute auch nicht weglaufen.
Bis heute noch. Sie waren gerade 5 Monate lang auf Weltreise, ne, mit dem Kreuzfahrtschiff.
Ja.
Ja. Mhm. 5 Monate, wird das nicht langweilig?
Überhaupt nicht. Man lernt ja so interessante Menschen kennen. Man geht ja auch von Bord. Also man ist ja auch in den interessantesten und tollsten Ländern. Mhm. Und an den Seetagen, die es ja zwischendurch gibt, mache ich Schreibseminare. Und da kommen die Passagiere wirklich reihenweise und wir lernen das Schreibhandwerk. Und das macht riesig Spaß. Und am Ende stehen die Passagiere selbst mit ihrer Kurzgeschichte auf der Bühne und lesen die vor. Und das verbindet die Menschen ja auch sehr. Und das ist ein Konzept, was total aufgeht. Das ist prima.
Und so kriegt man auch 5 Monate Kreuzfahrt rum und Weltreise. Wobei man ja dazu sagen muss, für alle, die damals nicht die Zeitung mit den 4 Buchstaben gelesen haben, dass sie ihren Mann ja auch auf einer Kreuzfahrt kennengelernt haben, weil der war ja der Chef vom Ganzen.
Der war der Hotelmanager und General Manager vom Traumschiff.
Genau.
Und begegnete mir, als ich gerade bei einem Dreh dort war. Ich spielte die Ehefrau von Fritz Wepper. Und als ich mit dem Dreh fertig war, der war sehr kurz für mich, saß ich mit diesem wahnsinnigen Hut und diesem Outfit, das man mir da angehängt hatte, auf dem Sonnendeck. Und da kam er des Weges. Und ich las gerade das Supervibe und lachte mich kaputt. Und er fragte, ob ich einen Arzt brauche. Und dann habe ich gesagt, ich brauche alles, nur keinen Arzt. Mir geht's wirklich gut. Und so kamen wir ins Gespräch.
Und was Sie danach beweisen mussten, nach dieser Krise auch, nach dieser Bauchlandung, wie Sie es gerade selber benannt haben, ist etwas, was man heute, ich weiß gar nicht, ob man damals das Wort Resilienz überhaupt schon gekannt hat, also sich selbst aus dem Tief holen, damit hatten Sie ja eigentlich überhaupt keine Erfahrung und sich völlig neu erfinden. Wie sind Sie umgegangen damit, diesen Selbstzweifeln, die ja sicher da waren, plötzlich abseits der Erfolgsspur?
Das waren tatsächlich die biblischen 7 mageren Jahre, wo mich kein Verlag mehr wollte, wo kein Buch mehr von mir verkauft wurde, wo meine Taschenbücher bei Aldi an der Kasse und Hofer in Österreich für Pfennigbeträge verscherbelt wurden, wo Buchhändler im Fernsehen sagten, von Hera Lind verkaufen wir kein Buch mehr und bestellen wir auch keins mehr. Also diese 7 mageren Jahre haben natürlich was mit mir gemacht und sie waren sicher sehr, sehr wichtig für mein Leben, auch für meine Familie. Wir haben uns ganz neu neu kennengelernt auch. Wir sind auch zusammengerückt, wir mussten das Haus verkaufen. Und dann kam irgendwann, ich muss es jetzt kurz machen, die Einsendung eines Mannes, der mir schrieb, ich habe meiner Frau auf dem Sterbebett versprochen, unsere Geschichte wird von Hera Lind aufgeschrieben. Und dann hat er mir die erzählt und das war eben eine sehr ernste, ein ganz schweres Schicksal um eine Mutter, die mit dem dritten Kind schwanger ins Koma gefallen war. Und ein halbes Jahr lang erlebte im Wachkoma, dass man immer sagte, sobald das Kind auf der Welt ist, stellen wir die Maschinen ab, die Frau ist klinisch tot. Hm. Und da, das machte was mit mir, nämlich mein Selbstmitleid hörte erstmal auf und ich sagte mir, ich kann doch noch meine Kinder umarmen, ich kann doch noch mit denen lachen und scherzen und wandern gehen und mit denen leben. Und diese Frau war einfach auch total im Abseits. Mhm. Und man so hat dann die Maschinen nicht abgestellt und die Geschichte ging sehr spannend weiter. Und das war dann mein erster Tatsachenroman.
Hera Lind ist heute zugeschaltet zu uns von Salzburg aus, wo sie lebt, ins Studio von 1:1 der Talk auf Bayern 2. Und ihr aktuelles Buch Zeit zu verzeihen, über das wollen wir jetzt ein bisschen reden. Auch wieder ein Tatsachenroman eben. In diesem Fall 4 echte Schicksale verwoben in eine Geschichte. Wie entsteht sowas?
Naja, zuerst kam tatsächlich die Geschichte von Ruth und Eberhard, ich nenne sie im Buch Clara und Viktor. Die beiden, die Frau war im Osten, der Mann im Westen, sie verliebten sich, sie wurde schwanger von ihm und versuchte in den Westen zu fliehen, wurde verraten, wurde aufgeschnappt an der Grenze, ins Gefängnis gesteckt und wurde dort 3 Jahre inhaftiert, bekam ihr Kind im Gefängnis, es wurde ihr wortlos weggenommen. Sie wusste nicht, wo ihr Kind war, sie ist völlig verzweifelt. Und nach 3 Jahren wurde sie in die DDR zurückentlassen, wo man ihr dann das 3-jährige Kind übergab, das sie natürlich nicht kannte. Mhm. Und man hat ihr gesagt, sie können morgen in den Westen ausreisen mit dem Kind oder sie lassen es für immer. Und da hat sie dann mit diesem Kind, was fremdelte und sie nicht wollte als Frau und Mutter, das Kind hatte sich an andere Eltern gewöhnt, hat sie die Ausreise gewagt und stand dann in Bremen, wo sie den Westmann suchte mitsamt dem Kind. Und diese Geschichte hat mich so gepackt, dass ich schon mal eine Zusage gegeben habe.
Mhm. Aber dadurch war das Buch ja noch nicht fertig, weil da ist ja viel mehr drin.
Da ist viel mehr drin. Und dann kam irgendwann eine zweite Geschichte von den beiden Müttern aus Ostpreußen, die in den letzten Tagen des Krieges bei minus 25 Grad fliehen müssen und glauben, der letzte Zug in den Westen geht und sie müssen den erreichen. Und das war aber ein Zug, der nach Sibirien fuhr. Und diese jungen Mütter mitnahmen nach Sibirien, damit sie dort Zwangsarbeit leisten. Und da sind tatsächlich Kleinkinder am Bahnhof zurückgelassen worden. Und diese Geschichte fand ich so wahnsinnig spannend. Die eine Mutter ist wirklich nach Sibirien verfrachtet worden, wo sie 12 Jahre blieb. Und die andere Mutter hat sich jetzt noch zusätzlich dieses abgelegten Kleinkindes angenommen. Und das habe ich dann quasi zur Vorgeschichte von den beiden gemacht, von Clara und Viktor.
Genau.
Deren Leben dann natürlich sich trennen und die sich dann erst später wiederfinden.
Deswegen sage ich, die anderen beiden Geschichten lassen wir jetzt mal weg, einfach nur um das klar zu machen, wie sie arbeiten. Also bei ihnen wird dann eben aus dem abgelegten Kind der einen Geschichte, wird dann eben diese Clara der anderen Geschichte, die dann im DDR-Gefängnis ihr Kind zur Welt bringt. Also so verdichten sie praktisch diese ganzen Schicksale. Ich habe einen wirklich verquasten Satz gefunden, den ich Ihnen vorlesen möchte. Gar nicht aus dem Buch selbst, sondern aus der Vorbemerkung. Vielleicht einfach nur noch mal eben dazu, wie sie arbeiten. Da heißt es dann, diese Urbilder wurden durch künstlerische Gestaltung des Stoffs in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den Abbildern so stark verselbstständigt, dass das individuelle, persönliche Intime zugunsten des Allgemeinen objektiviert ist.
Hä? Der Satz stammt nicht von mir.
Aber er steht
und Sie
drin.
Haben recht, der ist verquast.
Das ist doch Wahnsinn.
Ich glaube, dass der Verlag sich einfach mit Hilfe des Justiziars, es gibt ja in jedem Verlag einen Justiziar, sich absichert gegen Menschen, die eventuell gegen ihre Persönlichkeitsrechte oder für ihre Persönlichkeitsrechte klagen könnten, denn diese Menschen oder deren Nachkommen gibt es ja noch. Sollte sich also jemand erkennen und sagen, ah, das war mein Großvater oder das war ich oder was auch immer, dann sichert sich der Verlag rechtlich dagegen ab. Und deswegen sind wir auf der sicheren Seite. Es ist ja auch so, dass meine Fantasie da so mit rein webt, dass es eben keine 1:1 Dokumentation ist, sondern eine Verwebung von 4 Schicksalen zu einer Großvater. großen Geschichte.
Und wo siedeln Sie es an zwischen Realität und Fiktion? Also wenn Sie einerseits sagen, wenn man das sieht, sagt man, oh mein Gott, diese Frau als Kind ausgesetzt, dann in der fremden Familie groß geworden, dann in DDR, was aber in Summe ja gar nicht stimmt, weil es waren ja ganz verschiedene Frauen.
Letztlich waren es verschiedene Frauen, aber durchaus hat es solche Schicksale selbstverständlich gegeben. Wir können das im Internet nachsehen, wie viele zigtausend Kinder im Krieg verloren gegangen sind, ihre Eltern verloren haben, von anderen Familien entweder aufgenommen, mitgenommen oder zur Adoption freigegeben wurden, um in einem neuen, beispielsweise sozialistischen Regime, in deren Sinne erzogen zu werden. Noch heute suchen Eltern ihre Kinder über das Rote Kreuz, das ist ja Tatsache. Ja. Dass ich das alles zu einer Geschichte verwoben habe, ist also nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern durchaus realistisch.
Wie läuft dann, jetzt kriegen Sie die Geschichten geschickt eben von Leserinnen und Lesern, sammeln die bei sich, dann setzen Sie die irgendwie zusammen. Wie läuft dann Ihre historische Recherche? Machen Sie da dann noch viel?
Da mache ich noch viel. Zum Glück gibt es das Internet. Mit einem Klick habe ich ja jede Information, die ich brauche. Und jetzt abgesehen von diesem Roman, bei anderen Romanen, zum Beispiel bei den Donauschwaben oder den Ukraine-Vertriebenen, da recherchiere ich sehr wohl. Und dann habe ich natürlich zum Glück noch meinen sehr guten Lektor, Lektorin, Rechercheur, Redakteur im Verlag, die da auch wirklich nochmal alles auf Sicherheit und Tatsache abklopfen. Also es wird nichts Falsches behauptet. Aber das Privatschicksal derjenigen Person, die mir ihr Leben eins zu eins schreibt oder mir ihr Tagebuch schickt, das ist dann natürlich meine Freiheit, wie ich einen Dialog zum Beispiel gestalte oder ob der Vorhang jetzt rot oder grün war. Aber selbst da lasse ich die Protagonisten nochmal abchecken. Fuhr da wirklich ein Bus oder fuhr da kein Bus? War es eine Kutsche oder war es ein Einspänner? War es ein schwarzes Pferd oder ein weißes Pferd? Also ich gehe wirklich so intensiv auf deren Fakten ein, wie ich es auch nur verantworten kann.
Wobei natürlich, Sie sagen, deren Fakten, weil es ist natürlich schon klar, gerade wenn man so ein schweres Schicksal hatte oder ein Schicksal, das so außergewöhnlich ist und so erzählenswert ist, dass natürlich in dem Augenblick, wo man das erzählt und berichtet, das ja immer auch sehr subjektiv gefärbt ist. Also das ist ja logischerweise eine eigene Perspektive, die sich von der Realität gerade bei so schweren Schicksalen möglicherweise auch loslöst.
Ja, da verwebt natürlich Fakt und Fiktion und das kann man ja auch positiv sehen. Ich bin die Meisterin darin, das zu verweben. So hat irgendeine Presse über mich jetzt vor kurzem geschrieben. Und das machen Filme ja ganz genauso. Das machen sowohl Spielfilme als auch Fernsehfilme. Selbst Dokumentationen sind nicht mehr hundertprozentig faktentreu, geht ja gar nicht. Aber nach bestem Wissen und Gewissen und eben mit meinen stilistischen Mitteln auch Spannung zu erzeugen, ist das, glaube ich, doch sehr historisch belegbar alles. Ja. Also selbst Geschichtslehrer schreiben mir, dieses Buch nehme ich demnächst mit zu meinen Schülern und das müsste Pflichtlektüre im Geschichtsunterricht sein.
Ich habe es gelesen und ein bisschen gelitten tatsächlich. Es dauert über 200 Seiten bis zum ersten Kuss. Und vorher wirklich nur ganz grausame Schicksale. Deswegen sage ich, ich habe gelitten, nicht weil das Buch so schlecht war, sondern einfach, weil du blätterst um und es wird alles immer noch schlimmer in dem Leben dieser Menschen und dieser Familie und dieser Frau. Zieht sie das als Schriftstellerin nicht auch runter?
Nein, das zieht mich nicht runter. Es macht mich unglaublich demütig und dankbar. Und auch das will ich bei meinen Leserinnen und Lesern erreichen. Gerne auch mal einen Kuss, aber wenn es wirklich über Jahre keine Liebe gab, nur Einsamkeit, nur Überlebenskampf dieser Mutter in Ostpreußen, die ja tapfer zurückgekehrt ist in ihr zwischen polnisches Dorf und als einzige deutsche Frau da geblieben ist und ihre zwei kleinen Jungs fliegen noch in die Luft vorm Küchenfenster, weil sie auf eine Mine getreten sind und nur der Kleinste überlebt, dann muss da auch keine rosarote Kitschbrille und irgendein Bauer aus der Nachbarschaft, in den sie sich verliebt, wenn es so nicht war. Diese Frau hat dieses Leben gehabt, die hat es gegeben, diese Frau. Und der möchte ich ein Denkmal setzen. Und da muss der Leser auch durch. Und dann möchte ich euch alle sehen, liebe Leserinnen und Leser. Bei mir löst es Dankbarkeit aus, dass ich in einem sicheren Land leben darf und dass ich Liebe und Familie erfahren darf, ohne dass mein Haus oder meine Kinder in die Luft fliegen. Aber das hat es gegeben und das gibt es auch heute. Und deshalb finde ich, sollte man das lesen ohne diesen Anspruch, wo bleibt denn da der Kuss oder das romantische Ende?
Aber Frau Lind, unter den 50 Romanen, die Sie jetzt geschrieben haben, unter uns, wie viele davon haben kein Happy End?
Es haben einige kein Happy End im Sinne von Kuss und wir reiten in den Sonnenuntergang, aber so ist das Leben und diese Pflicht habe ich auch, das zu transportieren, also, weil das ist meine zweite literarische Karriere natürlich. Und die ist ernsthaft und tiefgründig.
Also bei Zeit zu verzeihen, gebe ich Ihnen recht, der Sonnenuntergang und das Reinreiten fehlt.
Happy End. Nein, stimmt ja gar nicht. Die sitzen ja, Sie haben das nicht zu Ende gelesen.
Doch, ich
weiß, dass Sie das nicht zu Ende gelesen haben. Weil? Sonst wüssten Sie, dass es ein Happy End hat.
Sag ich doch, dass es ein Happy End hat.
Ich lasse ja Clara und Viktor als...
Ich sage nur, dass Reiten den Sonnenuntergang fehlt.
Nee, die sitzen aber am Ende auf dem Traumschiff und fahren in den Sonnenuntergang.
Ja gut, aber nicht reiten. Okay, lassen Sie uns über dieses Detail nicht streiten.
Ich hab sie kalt erwischt.
Die Commodores. Sail on.
Sail on down the line, about a half a mile or so, and don't really wanna know where you're going. Maybe once or twice you see, time after time I try to hold on to what we got, but now you're going.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Hera Lind kann nicht nichts tun.
Und lässt ihre Helden in Zeit zu verzeihen im aktuellen Buch am Schluss auf dem Traumschiff fahren. Auch in den Sonnenuntergang. Okay, darüber sind wir uns ja einig. Über den Sonnenuntergang waren wir uns ja einig, nur über das Verkehrsmittel nicht wirklich.
Aha.
Wo Sie ja auch gerne und immer wieder unterwegs sind. Ja, inzwischen mal eine Kreuzfahrt ohne Arbeit, einfach nur zum Seele baumeln lassen. Wäre das eine Idee für Sie?
Ich treffe so viele spannende, interessante Menschen, die ja alle eine Lebensgeschichte mitbringen. Auf Traumschiffen ist es ja meistens doch so, dass diese Menschen schon eine gewisse Lebenserfahrung haben. Also sprich etwas älter sind, etwas reifer sind, etwas erlebt haben. Und ich kann gar nicht anders, als mit ihnen ins Gespräch zu kommen, mir ihre Geschichten anzuhören und schon wieder darin möglicherweise Stoff für den nächsten Tatsachenroman zu sehen.
Aber ich meine, das ist ja schon, getrieben ist natürlich zu stark. Ich meine, Sie sind inzwischen auch wieder finanziell gesichert, in einem Alter, in dem andere in etwas sind, was sich Ruhestand nennt. Wo und wie lassen Sie Ihre Seele baumeln?
Das Schreiben ist nach wie vor meine größte Leidenschaft und mein größtes Bedürfnis. Und ich lasse meine Seele baumeln, indem ich zu Hause bei mir in Salzburg in meinem traumhaften Arbeitszimmer mit Blick auf die Kulisse der Altstadt sitze und nach neuen Stoffen suche, beziehungsweise wenn ich sie gefunden habe, sie dann auch zu Papier bringe. Aber natürlich mache ich zweimal am Tag Sport. Das ist sehr wichtig für mich, finde ich. Also man muss auch diese Energie irgendwo wieder finden und auch wieder loslassen. Und in der wunderbaren Umgebung, in der ich leben darf, Salzburger Land, finde ich sehr, sehr, sehr viel Entspannung und Inspiration.
Die Sie dann eben auch entsprechend weiter umsetzen. Und also wie gesagt, unter 4 Zentimetern, habe ich ja einfach gesagt, oder 400 Seiten, machen Sie es kaum und selten. Und es sind ja so 2 pro Jahr oder 3, ne, die kommen von den Tatsachenromanen. Bei dem Pensum, wie diszipliniert und schnell schreiben Sie tatsächlich?
Disziplin habe ich tatsächlich meiner Mutter zu verdanken. Ich musste als Kind 2, 3, 4 Stunden Klavier üben pro Tag und weiß einfach, dass ohne Fleiß kein Preis. Also die üblichen preußischen Tugenden habe ich noch sehr mitbekommen. Da es mir aber so viel Spaß macht, ist es für mich keine Überwindung. Ich kenne auch keine Schreibblockade. Da werde ich auch immer nachgefragt. Ich bin immer in meiner Geschichte der Fluss Pantare. Es geht einfach weiter. Ich habe Fantasie. Und was wollten Sie wissen?
Wie diszipliniert und schnell Sie schreiben.
Ja, Ich schreibe sehr schnell. Vielleicht noch eine witzige, ganz kurze Anekdote. Mein Vater brachte damals meiner Mutter eine Schreibmaschine mit, so 1973 oder so. Und beide hießen Gerda. Er fand das sehr witzig und meine Mutter fand es überhaupt nicht witzig. Sie war eine begnadete Pianistin und wollte keinesfalls auf einer Schreibmaschine tippen, sondern nur auf den Flügeltasten. Und da habe ich mir als Teenager diese Schreibmaschine unter den Nagel gerissen und habe heimlich geübt, dieses 10-Finger-Blindsystem. Mhm. Und das kann ich natürlich heute aus dem FF. Auch dafür bin ich wirklich dankbar. Wir hatten keinen Fernseher, keine irgendeine Art von Zerstreuung früher, sondern Gerda, es wurde immer irgendwie etwas Sinnvolles gemacht. Und das habe ich gelernt. Da bin ich froh. Ich schreibe fast im Sprechtempo.
Weiter Sprung dann mal von Gerda, von der Schreibmaschine. Ja, in Gegenwart und Zukunft. Haben Sie schon mal experimentiert mit künstlicher Intelligenz zu schreiben?
Nein, was ist das? Doch, meine Tochter hat mir letztens mal wirklich auch zur allgemeinen Erheiterung vorgespielt, was die künstliche Intelligenz für einen Hera-Lind-Roman geschrieben hat.
Und
wir haben uns gebogen vor Lachen, weil es ist immer noch dieses alte Klischee, sie schreibt seichte Liebesromane. Und das war einfach so, nur so daneben, dass wir uns wirklich köstlich amüsiert haben.
Daneben wird es nicht sein, wenn Sie Menschen, Sie haben gerade von Ihrem schönen Zuhause schon erzählt, wenn Sie Menschen zu sich nach Hause, naja, nicht wirklich einladen, sondern sich bezahlen lassen dafür, dass sie Schreibseminare. Ganz viele machen ja nicht nur auf Kreuzfahrtschiffen, sondern eben auch bei sich in Salzburg. Dauert dann ein paar Tage. Haben Sie da schon mal jemand heimschicken müssen als wirklich hoffnungslosen Fall? Oder können Sie aus jedem Bestseller-Autor machen?
Natürlich mache ich nicht aus jedem einen Bestseller-Autor, aber ich mache Ihnen ein wunderschönes Wochenende, wo wir sehr in die Tiefe gehen. Es wird sehr viel gelacht. Wir schreiben Kindheitserinnerungen, da werden Emotionen geweckt natürlich. Aus den 8 Fremden werden am Schluss 8 Freunde oder Freundinnen, wie gerade wieder am Wochenende und auch schon wieder am nächsten. Und mein Mann bekocht und bewirtet sie vom Feinsten, inklusive brennendem Nachtisch mit Traumschiff-Melodie. Es ist für alle Gemüter was dabei. Es fließen immer Tränen, auch der Überwältigung, weil sie sich so aufgehoben, abgeholt und beschützt und ja.
Unabhängig von der Dauerwerbesendung. Ich meine, ich hatte ja gefragt, ich bin ja selber schuld.
Meine sie haben mich drauf
angesprochen. Ja, ich sage, ich bin selber schuld.
Ja.
Aber der Kern der Frage war dir, kann jeder schreiben?
Es ist ein Handwerk, was ich vermittle und jeder Mensch hat eine Geschichte. Die einen setzen es schneller um oder verstehen es leichter und bei der nächsten Übung haben sie es kapiert, die anderen eher weniger. Aber ich habe am Anfang gesagt, ich bin eine gute Lehrerin. Ich hole aus jedem das Optimum, das Beste raus und sie gehen alle ganz begeistert nach Hause und sagen so, jetzt schreibe ich meine Geschichte. Und das ist doch toll.
Hera Lind in 1:1 der Talk auf Bayern 2. An einer Stelle haben Sie geschummelt. Da haben Sie gesagt, Sie sind 25 Jahre verheiratet. Wenn ich das richtig
berechnet
habe.
Stimmt, ich bin 25 Jahre mit dem Mann zusammen.
Gut,
und
dann steht es erstens 1:1.
Und steht 1:1.
Und zweitens,
dann lassen Sie uns
haben
fair bleiben. Absolut.
Nächstes Jahr Silberhochzeit und bestimmt schon Pläne.
Jetzt haben Sie mich wieder kalt erwischt. Silberhochzeit klingt ja so spießig. Mein Gott,
gut.
Nein, das müssen wir nicht tun.
Nicht.
Dann wissen, nein,
wir, was Sie
nicht.
Wissen wir, was Sie nächstes Jahr nicht werden. Sie hätten ja eh keine Zeit zwischen Kreuzfahrt und Schreibseminar bei Ihnen zu Hause. Ganz
absolut.
Herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die Stunde, Hera Lind nach Salzburg.
Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke sehr. Nach Hera Lind gleich Erich Kästner. Also es ist nicht nur Hera Lind-Tag bei uns in 1:1 der Talk, sondern Kästner-Jahr 2024. Da hätte ich einen Podcast-Tipp, nämlich eine ungekürzte Lesung von seinem wichtigsten Roman Fabian in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.